Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Ge... Oh, sorry, falscher Zettel. Hier ist der richtige. Allermeistens bewege ich mich ja wirklich nur durch Berlin und Brandenburg. In Berlin und Brandenburg meine ich, da habe ich jetzt alle Kuriositäten mindestens einmal gesehen. Aber Deutschland ist groß und am Essener Hauptbahnhof, da habe ich was gesehen, das es so wahrscheinlich nur im Ruhrgebiet gibt. Auf einer Bank am Gleis 7, da saß ein etwa 5-jähriger Junge neben seiner Mutter. Am Handgelenk der linken Hand, der trug er etwas, das ein bisschen aussah wie eine elektronische Fußfessel. Das Ding mündete in ein geringeltes Kabel, ähnlich wie ein Fahrradschloss, müssen Sie sich das vorstellen. Und das wiederum endete in etwas, das exakt so aussah wie halbe Handschellen und war an der Bahnhofsbank befestigt. Also ich mach's kurz, der Junge war angekettet. Mutter daneben, ein prächtiges Exemplar von einer Mutter. Sie blättert in einer Illustrierten. Und ich hatte natürlich meine gute Mühe, da nicht so doll hinzustarren. Aber ich sag Ihnen was, in NRW ist das nichts, worüber sich irgendwer aufregt. Die Leute sind geerdet und tiefenentspannt. Die haben sich beim Vorbeigehen wahrscheinlich so gedacht, boah, der Knups wird schon irgendwas ausgefressen haben oder so. Also der Essener oder Oberhausener oder so. Ehe der sich hinstellt und sagt, was ist das denn? Da reicht ein angeleinter Junge wirklich nicht aus. Also, Anleihen oder nicht Anleihen? Das ist hier die Frage und die gebe ich weiter an meinen heutigen Gast. Er heißt Florian Hacke und er ist Schauspieler und Kabarettist. ja, in seinem Programm spielt die Familie die Hauptrolle. Und zwar, wie wir feststellen werden, nicht nur die munteren und putzigen Anekdoten, sondern auch solche, die wehtun. Und ob auch solche Geschichten, die erstmal Schmerz und Verzweiflung bedeuten, sich in Geschichten verwandeln lassen, die zum Lachen sind. Dieser Frage werden wir heute auf den Grund gehen. Ganz herzlich willkommen, Florian Hacke.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Nochmal die Frage, Anleihen oder nicht Anleihen?
Ich habe meine Kinder noch nicht angeleint, aber die Idee ist gut.
Aber die Welt noch nicht bereit.
Die Welt ist noch nicht bereit, genau. Nee, ich würde es erstmal nicht machen, aber man weiß ja noch nicht genau, was kommt.
Es war wirklich irre. Der saß da und war angekettet. Und alle waren seelenruhig, als ob man das vielleicht häufiger sieht im Ruhrgebiet oder so. Und ich dachte also in Berlin-Kreuzberg, Schöneberg, Prenzlauer Berg oder Mitte, bräuchtest du sowas nicht machen, hast du sofort die Polizei am Hals.
Vielleicht wünschen die sich ja, dass ihre Kinder weglaufen in Kreuzberg. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Wir sprechen gleich mit Florian Hacke über all das, ja, was ihn so bewegt, wovon er lebt und was ihn umgibt. Seine Familie nämlich und aber auch die Comedy. Wenn Sie jede Woche automatisch alles von Plus 1 hören wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Florian Hacke ist bei mir. Du bist Diplom-Schauspieler, Kabarettist, Comedian, Poetry Slammer. Du bist der Gewinner der Sankt Ingberter Pfanne. Mhm. Ist das richtig?
Ja, die steht bei uns im Regal, genau.
Wie sieht die aus? Sie sagen, also ist es eine Pfanne?
Das ist so eine kleinere Pfanne und die ist aus Kupfer, aber man kann die nicht benutzen, weil die haben meinen Namen da eingraviert und dann, glaube ich, ist das nicht mehr so, dann klebt alles an. Also das, als Haushaltsgerät ist die ein Versager.
Aber das ist ein Comedy-Preis, den du bekommen hast.
Ein Kabarettpreis, genau.
Ein Kabarettpreis. Warum eine Pfanne?
Ich glaube, in Deutschland gibt es ganz viele Preise, die sind nach Orten und Haushaltsgeräten benannt. Es gibt den Rostocker Korkenzieher, die St. Hotzenplotzer
Kochlöffel.
Und dann gibt es noch den Hemminger Schuhlöffel. Und das ist irgendwie so eine Kombination. Man will Leuten was bieten und hat noch was rumliegen und denkt sich, machen wir einen Kabarettpreis.
Okay. Also, das klingt jetzt so ein bisschen lustig und ich konnte es nicht liegen lassen, aber du bist wirklich erfolgreich in deinem Beruf, trotz der Pfanne. Und du bist offenbar ein praktischer Mensch, ja, der aus Umständen viel rausholen kann. Als du zum Beispiel zu Hause warst mit Kleinkind in Elternzeit, da hast du angefangen, über deine Kinder und über das, was dich umgeben hat, zu schreiben. Hast du manchmal vor deinen Kindern gesessen und gedacht, jetzt mach doch mal was Witziges?
Nee, insofern, ich schreibe weniger über die Kinder als über die Leute, die uns dann umgeben, die du dann kennenlernst. Am Anfang beim Babyschwimmen und beim P-Kip und auf dem Spielplatz. Die machen einfach die viel absurderen Dinge. Weil man ja als junge Eltern immer denkt, so, oh, wir haben so viel gemeinsam. Ich habe ein Kind, du hast ein Kind.
Und da endet's.
Und dann hört's auf. Man merkt sich so, ah, weißt du, wir waren zu einem ähnlichen Zeitpunkt gemeinsam fruchtbar. Mhm. Und das ist als Basis für eine Freundschaft einfach nicht genug.
Ja. Ja, also das muss ich sagen. Ich habe drei Kinder. Das älteste ist 21, das jüngste 6. Und es ist genau eine Mutter an mir haften geblieben in all den Jahren.
Verstehe ich gut.
Und das ist wirklich, also eine ist wirklich eine gute Freundin und die anderen nicht so doll. Und das ist wahrscheinlich, weil man die anderen Eltern irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie... Mag man die nicht? Steht man in Konkurrenz zu denen oder was ist eigentlich das Problem mit anderen?
Das sind
Eltern?
Ja fremde Menschen, die zufällig auch zeitähnlich entbunden haben. Und das ist halt einfach, man redet dann und denkt so, wir haben uns gar nicht so viel zu erzählen. Ich sage mal, als Sartre schrieb, die Hölle sind die anderen, kam mal vom Spielblatt. So, also er hat auf jeden Fall Eltern gemeint und ich habe mich auch schon mit anderen, ich habe auch nette Eltern kennengelernt, gar keine Frage. Aber manchmal unterhält man sich mit Eltern und merkt so, lass uns jetzt mal weggehen, beide, du nach da und ich nach da und dann, genau.
Also aber vielleicht ist es so, dass man schon so ein kleines Vorurteil in sich trägt. Also vielleicht hätten die eine Chance, wenn sie nicht Eltern wären.
Dann würde ich sie ja gar nicht treffen und dann würden wir nie herausfinden, wie bescheuert wir sind. Das wäre vielleicht am besten für alle.
Jetzt ist das ja eine Korrespondenz von Kunst und Leben, die du da machst. Mhm. Ne? Also du beobachtest Dinge, die dir passieren. Und überführst es dann in ein Bühnenprogramm. Ich weiß, du wirst es häufiger mal gefragt. Ich frage dich trotzdem, wie viel davon, was ist der erfundene Prozentsatz davon?
Ich erfinde wirklich, wirklich sehr wenig. Ich glaube, das liegt daran, dass ich drittes Kind bin, dass ich auf eine Welt kam, wo alles schon entschieden war. Welches Lego, welches Plemo, welche Fernsehsendung. Und ich habe mich einfach ganz früh daran gewöhnt, das zu nehmen, was da ist und damit umzugehen. Und das schlägt sich im Schreiben irgendwie nieder. Aber ich glaube, das machen auch wirklich viele Kabarettisten und Kabarettistinnen. Ob du politisch unterwegs bist oder nicht, du nimmst, was du siehst und beziehst das auf andere Dinge und schreibst eben darüber.
Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, ich habe auch wirklich einen angeketteten Jungen gesehen am Essener Hauptbahnhof. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht.
Das wäre auch total komisch. Wenn das ausgedacht wäre.
Es ist auch komisch, dass der Junge da angekettet war. Aber das heißt, selbst die Geschichte, die du erzählt hast, du zeigst ein Foto von deinem Kind auf dem Spielplatz. Das Kind hat einen Seitenscheitel und so einen kleinen, unter der Nase, so einen kleinen Bart aus Nutella. Selbst diese Geschichte ist wahr?
Das Foto kann ich dir gleich zeigen, wenn du möchtest. Das gibt es.
Das ist ja nicht wahr. Ja. Es endet dann auf den Scherz, alle Eltern sind bestürzt, was ihr gibt dem Kind Nutella.
Genau. Weil das ist einfach ein No-Go auf dem Spielplatz. Ne?
Ja,
genau.
Das stimmt. Hast du manchmal das Gefühl, du schlachtest deine Familie so ein bisschen aus?
Nee, nicht meine Familie, aber die anderen Leute. Also ich muss auch, ich will auch nicht irgendwie, dass andere Menschen denken, oh, sie dürfen mir gar nicht erzählen, weil ich würde das dann benutzen. Weil dann würden sie mir das nicht mehr erzählen und ich könnte es nicht mehr benutzen. Also ich mache das ja natürlich schon. Aber ich versuche schon, ich ändere die Namen, ich ändere das Geschlecht. Also ich will niemanden irgendwie bloßstellen. Ich will auch niemanden persönlich irgendwie beleidigen oder zeigen, wie blöd jemand ist, sondern immer anhand von einer Geschichte Dinge, die vielleicht irgendwie gesellschaftlich zu hinterfragen sind. Als Beispiel. So.
Jetzt wohnst du ja auch in einer relativ kleinen Stadt, in Kiel, wer es kennt. In Kiel würden die Leute sich ja wahrscheinlich schon wiedererkennen, ne? Wie viele Spielplätze habt ihr? 10?
Bestimmt 12. Ganz ehrlich, wenn ich in Kiel auftrete, lasse ich ein paar Sachen weg, weil ich denke, die würden sich vielleicht wiedererkennen. Aber wie gesagt, ich mache das nie so, dass es persönlich beleidigend ist, sondern immer so, dass man anhand dieser Geschichte eine größere Bedeutung vielleicht ablesen kann.
Du bist jetzt, sagen wir mal, auf dem Spielplatz mit einem dieser Eltern und die sagen etwas, wo bei dir sofort die Alarmleuchte angeht, oh mein Gott, das muss ich konservieren, das muss ich auf die Bühne bringen. Was passiert dann in deinem Kopf und wie, weil du kannst ja nicht das Telefon rausholen und sagen, merken Sie sich kurz, ne, ich muss das aufschreiben.
Ich schreibe sie wirklich auf. Ich vergesse die Sachen sehr schnell. Ich habe einen riesigen Ordner von genau solchen Begebenheiten. Da schreibe ich das alles rein, damit ich später daraus auswählen kann. Und das ist auch genauso passiert. Eine Sache, die ich auf der Bühne benutze. Wir sitzen auf dem Spielplatz, es fängt an zu regnen und eine Mutter ruft über den ganzen Spielplatz, Noah, wo ist dein zweiter Dinosaurier? Und ich habe gedacht, ey Noah, komm, du hattest einen Job. Und habe gemerkt, es lacht halt keiner mit. Und dachte ich so. Und das Abendland ist untergegangen, Leute. Schade.
Entschuldigung. Aber hast du vielleicht manchmal auch das Gefühl, du bist gar nicht so recht anwesend? Also ist diese Beobachterperspektive vielleicht auch manchmal hinderlich, weil du ja eigentlich deine Umgebung abscannst auf verwertbare Momente, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das passiert schon. Ich glaube, das passiert auch allen, die in diesem Job arbeiten. Und das kann echt auch zwischendurch auch als Schauspieler macht man das, ne? Mhm. Das kann auch irgendwie befremdlich sein, aber auf dem Spielplatz, das ist wirklich ein sehr langweiliger Ort für Erwachsene. Mhm. Und da ist man dann schon froh, wenn man im Gehirn so ein bisschen was machen kann, eigentlich.
Also um es nochmal mit Sartre zu sagen, wenn du lange genug auf den Spielplatz starrst, dann starrt der Spielplatz irgendwann in dich zurück.
Genau. So ist das. Oh mein Gott. Super deep einfach.
Oder?
Ja.
Neu in meinem Leben.
Eines Tages klingelt das Telefon. Ich kenne die Nummer nicht, geh ran. Hallo Epi, hier ist der Bolti. Was mich total mitgerissen hat in diesem Moment und was bei mir so viel in Gang gesetzt hat, das waren diese beiden Namen aus der Kindheit. Epi und Bolti. Und das hat einige Sekunden gedauert, bis ich das kapiert habe, dass das wirklich mein alter Schulfreund Marc ist. Wir waren befreundet zwischen 8 und vielleicht 15, 16. In dieser Zeit haben wir Radtouren gemacht. Wir waren in Norwegen und Schweden. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Wir haben uns alles erzählt. 10 Tage danach standen wir uns gegenüber. Ich habe ihn in seiner Wohnung besucht. Es steht da natürlich ein Mensch, der über 50 ist und ich bin es auch. Und wir gucken uns an und man muss natürlich irgendwie diese Verbindung auch erstmal wieder herstellen, was wir dann in einem, ich glaube, 5-6 Stunden Gespräch gemacht haben. Ja, also neu ist für mich dieser Abgleich, diese Verbindung in die Vergangenheit, die war gekappt. Also wir treffen uns mittlerweile ja wirklich häufig und das ist für mich ganz besonders und ganz wichtig auch, dass der plötzlich wieder da ist.
Heute ist Florian Hacke, der Entertainer, Schauspieler, Poetry Slammer und Vater ist heute mein Besuch. Und wir hatten schon darüber gesprochen, wie aus einem Familienleben oder wie an so einer Spielplatz-Session Humor wird, der auf die Bühne kann. Aber es gibt Sachen, die sind hart und so schwer zu verkraften, dass man vielleicht erstmal nicht ans Lachen denkt. Und das ist ja jetzt auch kein Gesetz, dass alles ein Witz werden muss, selbst dann nicht, wenn Humorfähigkeit vielleicht die Miete zahlt. Du und deine Frau, ihr habt 2 Kinder.
Mhm.
Und ihr wolltet ein 3. Kind haben.
Ganz genau.
Und nachdem die ersten 2 auf der Welt waren, klappte das aber nicht mehr. Und mehrere Fehlgeburten musstet ihr dann hinnehmen, innerhalb von einem Jahr 3 Stück, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Jetzt ist es so, dass man viel gelesen hat oder gehört hat darüber, was das mit einer Frau macht, deren Körper auf einmal so streikt. Was es nicht so ganz gibt, ist die Sicht von werdenden Vätern oder, ja, wie heißt das dann eigentlich? Väter,
doch,
die auf einmal keine werdenden Väter mehr sind.
Ja.
Und ich habe von dir gehört, dass du dich gefragt hast, ob du, wenn so eine Fehlgeburt passiert, ob du dann trauern darfst. Gibt es darauf mittlerweile eine Antwort?
Also, mittlerweile ja. Mittlerweile habe ich gelernt, dass das okay ist, aber das hat wirklich lange gedauert. Also das erste Mal, weil wir auch naiv waren, weil wir dachten, uns passiert das nicht. Wir kannten die Geschichten und wir wussten, dass das eine Möglichkeit ist.
Mhm.
Aber die ersten beiden Male hat es einfach so reibungslos geklappt, dass wir dachten, oh, anscheinend ist es bei uns nicht der Fall. Und bei der ersten Fehlgeburt bin ich, was glaube ich typisch ist, in diese super Routine gegangen. Ich habe zu Hause alles gemacht und dafür gesorgt, dass der Alltag reibungslos läuft. Bei meiner Frau ging es auch körperlich einfach sehr schlecht. Und konnte mich damit einfach prima ablenken. Und so nach 5-6 Tagen, wo ich das wirklich von mir ferngehalten habe, weil ich einfach immer am Rotieren war, musste ich dann nach Osnabrück fahren und abends auftreten.
Nach Osnabrück.
Naja, siehst du mal. Und bin dann angekommen und habe gemerkt, sobald mir die Ablenkung fehlt, kriegt es mich komplett.
Mhm.
Und dann stand ich an irgendeiner riesigen Kreuzung in Osnabrück und habe ganz doll geweint und dachte, wenn mich jetzt einer sieht, der denkt, was ist denn mit dem so?
Mhm.
Und hab abends auf der Bühne dann die schlechteste Show meines Lebens gespielt. Es tut mir bis heute leid, Osnabrück. Ich mach das besser in Zukunft, weil ich einfach nicht wusste, ne, weil die Geschichten, die ich erzähle, immer ans Private gebunden sind, wie ich jetzt abends das hinkriege, authentisch Dinge zu erzählen, die mir wichtig sind. Mhm. Weil das Einzige, was mir wichtig war, war im Comedy-Kontext oder Kabarett-Kontext einfach nicht erzählbar.
Ja.
Ich hätte auch gar nicht darüber erzählen können. Und dann haben wir das irgendwie verwunden. Beim zweiten Mal sind wir dem Irrtum aufgesessen, dass man denkt, ah, wir kennen das ja schon. Was einfach einen null vorbereitet, weil es einfach einen auf die gleiche Art und Weise neu trifft. Und meine Frau konnte das, so wie alle Frauen, natürlich irgendwie auch körperlich empfinden. Und sie hat mir dann erzählt, dass es ihr hilft, diesen Vorgang zu erleben beim Verarbeiten, auch psychisch. Ich stand immer daneben und konnte das irgendwie vom Kopf her verstehen, aber emotional gar nicht. Und beim dritten Mal hat sie gesagt, wurde es für sie fast einfacher. Für mich wurde es dann unerträglich schwer, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und habe dann das Gespräch gesucht bei einer Beratung bei Pro Familia in Kiel. Und habe dann...
Sind die auf sowas vorbereitet?
Ja.
Ja?
Man muss einfach nur wissen, dass das gibt. Und da gibt es gibt bei der Caritas und Echte Männer reden. Es gibt Angebote, aber die muss man erstmal finden. Und habe dann gemerkt, in dem Gespräch gab es den Raum dafür, dass erstmal irgendwie ich darüber reden konnte. Und habe dann gemerkt, dass das in Ordnung ist, dass mich das mitnimmt. Ich habe dann von
aber
einer.
Aber wenn ich mal fragen darf, auf welche Art, also ist das dann schon so, wie wenn wirklich ein eigenes Kind stirbt oder gibt es da eine Abstufung? Ist das ein Tod eines Familienmitglieds oder ich versuche es nur.
Ja und nein. Also irgendwie, du machst dir ja auf jeden Fall, wenn du das planst und machst und dann ist der Test positiv und du freust dich, machst du ja Pläne. Und jeder von uns denkt dann so, ah, dann kommt das irgendwie in so und so vielen Monaten. Wie machen wir die Elternzeit? Wie planen wir das? Wie die Wohnungsaufteilung? Und man überlegt Namen und Pläne und so und die sind dann einfach über Nacht weg. Und genauso wie die entstanden sind, musst du die auch wieder zurückbauen. Und das kostet total viel Kraft. Und das erste Mal haben wir auch noch unsere Umgebung total vollgelogen mit, ja, meine Frau hat Magen-Darm, der geht's nicht gut.
Ach Gott,
und du musst ja auch noch wahnsinnig kohärent lügen, damit alle das glauben und du allen das Gleiche erzählst. Das ist wahnsinniger Stress. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir reden seit dem dritten Mal total offen drüber. Deswegen kann ich jetzt hier sitzen und erzähle das. Und einfach, um uns durch diese Offenheit zu schützen und zu sagen, es ist einfach so. Und wenn mich jemand fragt, in so einem Fall, wie geht's dir, dann sage ich das inzwischen auch. Und tu nicht so, ja, ein bisschen Stress. Dann sage ich, du, das und das ist passiert. Und dann sind die Reaktionen der Leute manchmal schwierig. Aber mir geht's besser, dass ich dann nicht so tun muss, als wäre irgendwas anderes das Problem, wenn ich genau weiß, was mein Problem ist.
Du bist da zu Pro Familia, also zu einer fremden Person hingegangen. War das ein Mann oder eine Frau?
Das war ein Mann, den ich aber kenne. Also
okay.
Ich kannte den von vorher, habe ihn dann auch direkt angerufen und habe mir dann dieses Gespräch gewünscht. Ich hätte es einem Fremden auch erzählen können. Für mich war einfach wichtig, dass erstmal ein Ort da war. Ich bin da hingegangen, um darüber zu sprechen und war dann 90 Minuten da und habe darüber geredet.
Dann hat man immer das Gefühl, man hat etwas getan. Ne?
Ja, und es hat einfach jemand zugehört, hat gesagt, das ist jetzt wichtig genug, dass du jetzt hier 90 Minuten davon erzählst. Das hatte ich vorher halt nicht erlebt.
Was hat denn dieser Mann genau gesagt, was dir letztlich weitergeholfen hat, das zu verarbeiten?
Der hat mir eigentlich nur zugehört. Der hat mir so gezeigt, dass das okay ist, wie ich mich fühle. Dass das in Ordnung ist und dass es seinen Raum hat. Weil die Reaktionen, die du sonst so bekommst, sind oft sehr gut gemeint und sehr wenig hilfreich. Also es gibt dann die einen, die sagen sofort so, oh, beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Wo man denkt, damit fühlst du dich jetzt besser, das ist auch in Ordnung. Mir hilft das gerade überhaupt nicht, weil ich das auch nicht weiß. Die Garantie kannst du mir nicht geben, musst du auch nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, sei doch mal dankbar, ihr habt ja schon zwei.
Wow, das ist auch, ne,
wo
das
man
ist
denkt,
auch ein ziemlicher
Tiefschlag. Man kann ja zwei Dinge gleichzeitig empfinden. Ich kann mich ja über die beiden, die da sind, freuen und trotzdem traurig sein. Das geht ja parallel.
Ja.
Obwohl das für manche Leute schwer vorstellbar ist. Und dann, und das fand ich persönlich am schlimmsten, wenn dann wirklich gut meinende Leute dir einfach so sagen, du, aber sei doch froh, das wäre sonst eh nur behindert geworden. Und wo ich denke, warte mal, aber wieso soll jetzt dein Eugenik-Hobby mich trösten? Also was ist denn Ableismus als Trost? Also,
ja.
Ich das macht ein ganz anderes Feld auf, dass ich irgendwie unsere Freundschaft irgendwie überdenken muss, als dass mir das gerade was hilft.
Aber jetzt hast du ja eigentlich vorhin gesagt, du gehst jetzt gerne offen mit dem Thema um. Das
inzwischen,
heißt,
ja.
Offen damit umzugehen, heißt aber auch, solche Reaktionen zu provozieren. Also das passiert dir ja dann, dass Leute genau diese drei Sachen zu dir sagen.
Und ich weiß auch inzwischen, wie ich darauf antworten kann. Aber ja. Weil ich vorbereitet
Defrienden.
Bin. Naja, also das ist schon ein schwieriges Weltbild, finde ich. Aber ich weiß auch, dass die Antwort von denen gar nicht so viel mit mir zu tun hat, als mit denen.
Die wollen was schnell sagen. Ich habe auch gerade gedacht, wenn man das so an jemanden heranträgt, man möchte ja, man hat ja den Impuls, was Gutes zu machen. Ne? Wenn einer sagt, ich friere, dann gebe ich dem eine Jacke und leg damit richtig.
Und genau das ist das Beste.
Ich will irgendwas tun.
Mich hat einmal einer einfach nur, den ich gar nicht so gut kannte, der hat mich gefragt, da war das dritte Mal passiert, wie geht's dir? Habe ich gesagt, ganz ehrlich, wir hatten gerade die dritte Fehlgeburt, mir geht's nicht gut. Da hat er mich einfach nur in den Arm genommen und nichts gesagt und dachte ich so, guck mal, so effektiv. Und das war wunderbar. Und das hat ihn nichts gekostet und hat mir total viel gegeben.
Ja, das stimmt. Vielleicht einfach mal, jetzt haben wir ja keine Pandemie mehr, dass wir uns einfach mal wieder ans viele Leute umarmen gewöhnen. Ich meine das ganz ernst. Das ist eine Sache, die mir jahrelang gefehlt hat.
Naja, und nicht
und
irgendwie
jetzt mache ich's wieder.
Das Gefühl haben, ich muss das jetzt kontextualisieren, ich muss das einordnen, ich muss eine Sache sagen, die es für dich sofort gut macht, damit ich mich besser fühle. Sondern einfach aushalten, dem geht's nicht gut, das ist in Ordnung, das Leben ist so, ich nehme den in den Arm und dann machen wir beide weiter.
Glaubst du, dass das schon immer so war, dass Männer das immer auf diese Art betroffen hat? Oder ist das so diese neue, ich sag jetzt mal sensiblere Sorte Mann, die sich da traut, in diese Gefühle reinzugehen?
Also ich erlebe es immer noch als großes Tabuthema für Frauen und für Männer. Und Männer kommen in dem Fall wirklich wenig vor, weil sie sich auch selber sagen, es betrifft mich ja nicht so sehr. Und mir hat dann eine Psychologin erzählt, dass sie die Beobachtung gemacht hat, dass ganz oft nach einer Fehlgeburt der Vater zu Hause bleibt und oder der Partner oder vielleicht auch die Partnerin und diese Rolle von ich kümmere mich um alles übernimmt und dass ganz oft Männer dann so nach 2 Wochen so ein bisschen krank werden, sich was zerren, eine kleine Erkältung, irgendwie dann irgendwas haben und dann zu Hause bleiben mit einer Diagnose, die sie sich und anderen begreiflich machen können, dem Arbeitgeber, du, ich habe eine gezerrte Schulter oder so und dann quasi heimlich das abtrauern, was sie keinem erzählen können. Aber dieser Zeitpunkt muss halt da sein und die Zeit muss eben da sein und fordert eben ihren Raum und dann musst du eben vielleicht was erfinden, was dir den gibt.
Gibt es viele Männer, die die Hilfe von zum Beispiel Pro Familia oder der Caritas aufsuchen? Oder wäre das jetzt hier zum Beispiel auch mal eine gute Gelegenheit, das überhaupt mitzuteilen, dass es das gibt?
Also ich habe keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass es nicht viele Männer wahrnehmen, weil generell viele Männer nicht gewohnt sind, über sowas zu reden oder sich dann Hilfe zu holen. Hat ja auch immer dieses Stigma von Schwäche und ich brauche einen Psychologen und so, aber in dem Fall ist es einfach wahnsinnig hilfreich, jemanden zu haben, der dir zuhört.
Aber es ist tatsächlich, wenn man sich das mal überlegt, überhaupt nicht schwach, traurig zu sein darüber, dass sozusagen dieses Riesenpotenzial, diese Möglichkeit auf einmal so einem genommen wird und man so erstmal vor dem Nichts steht.
Genau.
Konntest du mit deiner Frau über diese Gefühle sprechen? War das möglich, deine Gefühle und ihre dazu sozusagen nebeneinander existieren zu lassen?
Ja, aber auch das war echt ein Lernprozess. Also das war, am Anfang ging es okay, dann wurde es schlimmer und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht dazu sagen, weil ich so wortlos war, was mir eigentlich nie passiert. Und dann hat sie vor gar nicht langer Zeit den Satz gesagt, der so simpel ist, wie er mich trotzdem überrascht hat. Sie hat gesagt, Flo, du hast das gleiche Recht wie ich, traurig zu sein. Und das habe ich nicht gewusst. Und das hat mich total umgehauen, weil ich dachte, hä, aber es ist doch dein Körper und dich betrifft es doch viel mehr. Hat sie gesagt, ja, aber egal. Du hast das gleiche Recht, genauso traurig zu sein. Und das hat mir super viel geholfen und mir ganz viel Platz gemacht, dass ich dachte, das ist okay.
Tatsächlich fand ich auch interessant, dass du gesagt hast, sie hatte eine Möglichkeit, das zu verarbeiten, dadurch, dass es in ihrem Körper, also dass es einmal durchging, aber dann auch sozusagen abgängig war, also sozusagen vorbei war.
Das war ein abgeschlossener Vorgang. Das heißt, ein Anfang und ein Mittelteil und ein Ende einfach, genau.
Und das war bei dir ja nicht so.
Genau.
Und jetzt kommt die große Frage, die musst du jetzt aber noch nicht ausufernd beantworten, das machen wir gleich noch, aber die große Frage, ist das Material für ein Stand-up-Programm?
Ich würde es mir wünschen und ich glaube, theoretisch ist es möglich, weil wenn ich mit Leuten darüber rede, ist die Reaktion eigentlich fast immer, dass alle das kennen. Also fast alle Frauen haben das erlebt und sind eher offen, auch darüber zu sprechen, weil sie selber das Gefühl vielleicht haben, dass das noch nicht so richtig Platz hatte bisher.
Ich freue mich, dass du hier heute so offen damit warst. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Jetzt sind wir im Studio nicht mehr zu zweit. Florian Hacke, der ist immer noch bei mir, aber ebenfalls hier im Studio ist jetzt Marcel Mann. Weil er verfügt über die Zauberkraft, aus echt fiesen Momenten bessere und leichtere Momente zu machen. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass er auch aus der deutschen Comedy-Szene nicht wegzudenken ist. Comedy-Gott Marcel Mann ist heute hoher Besuch bei Plus Eins und er ist sogar persönlich im Studio erschienen. Ich freue mich so, dass du da bist. Hallo Marcel Mann.
Hallo Caro Corneli.
Plus Eins. Die Antwort.
Euch beide muss ich einander nicht vorstellen. Florian Hacke ist auch immer noch hier. Marcel Mann ist auch immer noch hier. Ihr kanntet euch schon.
Wir waren lange unglücklich zusammen.
You wish.
Comedy ist Tragedy plus Time, also Komik ist Tragödie plus Zeit, das hat Jesus gesagt oder Hemingway oder Mark Twain, also einer von den dreien war es eigentlich meistens. Der Gedanke, der kam von dir, Florian. Mhm. Du hast mich sozusagen auf diesen Gedanken aufmerksam gemacht, auf dieses Zitat, Mark Twain wird sich, ich möchte auflösen.
Oder Shania Twain.
Oder Shania Twain, einer von beiden wird das zugesprochen. Das heißt ja eigentlich, wenn genügend Zeit vergangen ist, dann wird aus einer tragischen Sache automatisch eine lustige Sache. Da würde ich gerne mal ein bisschen den Finger reinstecken mit euch beiden. Einerseits gibt es Dinge, über die niemand jemals lachen möchte. Mhm. Wie man es eigentlich anstellt, dass aus einem schmerzhaften Moment einer wird, über den man erleichtert lachen kann. Darüber würde ich gerne mit euch kurz sprechen. Marcel, schön, dass du dich hier eingefunden hast. Warum ist das denn eigentlich ratsam oder warum ist das denn eigentlich eine gute Medizin, über Sachen zu lachen, die einem erst wehtun?
Ich glaube, weil es eine runde Sache ist. Das ist, man kann über etwas trauern, was auch gesund ist, und man lässt es durch das System laufen. Und dann ist die Reaktion auf die Trauer Wut oder Humor, also wie ich über etwas lache. Humor ist ja jetzt, kann man als Eigenschaft definieren oder nicht, aber ich finde es heilsamer, über etwas auf lange Sicht zu lachen, als ständig an einen Punkt zu kommen, wo ich immer wieder weinen muss. Das würde ich niemandem aufzwingen, aber ich finde, das ist eine gewisse Form von, ich habe die Situation jetzt auch besiegt und nicht die Situation mich.
Ich glaube, es hat einfach auch mit Nähe und Distanz zu tun. Also wenn du in der Tragödie drin bist, dann kannst du dich überhaupt nicht bewegen, dann ist die um dich drum und du erlebst es nur aus der Ich-Perspektive und bist der ausgeliefert. Und Humor hat immer einen gewissen Abstand, um etwas zu betrachten. Ne? Um den Witz zu finden an etwas, muss ich aus der Situation rausgehen und von außen drauf gucken. Und wenn du das erreicht hast, dann kann die Situation dich nicht mehr umbringen. Deswegen ist Humor wirklich in dem Fall sehr heilsam, weil er dir einfach Abstand gibt und vielleicht auch intellektuellen
Überlegenheit.
Eine Überlegenheit, genau.
Es kann nicht jeder, das muss man vielleicht nochmal dazu
sagen. Es muss auch nicht jeder.
Nee, es muss natürlich auch nicht jeder.
Außer du.
Ja, tatsächlich lustig, dass du das sagst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zu schnell lache. Dass ich zu schnell bereit bin, über blöde Sachen zu lachen. Und damit würde ich dann auch sehr stark über unangenehme Gefühle einfach hinweggehen, ne? Und würde so tun, als ob die nicht da sind. Und ich höre ganz oft von Leuten, Caro, nicht alles, was passiert, ist ein Witz.
So. Von deinen Kindern?
Auch von meinen Kindern, aber auch von anderen Leuten, die mir so nahestehen.
Von mir hast du das noch nie gehört.
Nee, du bist aber auch Marcel Mann.
Aber es gibt ja auch Humor als Abwehr, ne? Wenn dir was Dummes passiert, dann lachst du drüber und schiebst es weg. Hast du auch wieder die Distanz halt hergestellt.
Es gibt dir ja eine gewisse Kontrolle über eine Situation,
genau,
wenn du ihr mit Humor begegnest.
Genau.
Ja, gibt es denn etwas, vielleicht aus eurem Leben, ein gelungenes Beispiel für diesen Vorgang, schmerzhafte Situationen in ein Lachen überführt? Marcel, du guckst so, als würdest du sehr gerne was dazu sagen.
Ja, also es gibt auf der einen Seite, kam durch einen, ich würde mal sagen, Zufall heraus, dass in meiner Familie eine gewisse Nazi-Vergangenheit vorhanden ist, über die nie gesprochen wurde. Und irgendwann hat meine Oma das in einem Nebensatz erwähnt. Ich finde das ja jetzt nichts Gutes per se. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe verglichen, wo die Fotoalben von 33 bis 45 hin sind. Und dann habe ich Comedy darüber gemacht, wie das ist, dass ich jetzt drei Generationen später Teil der Familie bin. Auch irgendwie Karma. Und habe einfach damit das Thema bundesweit auf den Tisch gelegt, was wirklich meine Familie versucht hat, sehr lange unter den Teppich zu kehren, ist aber mittlerweile sehr befriedet damit, meine Familie, weil die, glaube ich, denken, ich habe ihnen viel abgenommen. Bitte unterbrich mich
weil
nicht.
Du hast ja nicht nur für dich sozusagen eine Erleichterung geschaffen, du hast es der ganzen Familie leichter gemacht, oder? Indem du es hochgeholt hast und das endlich nicht mehr so weggeschwiegen werden musste?
Ja, weil es war so absurd. Es wurde so nebenher erzählt. Und ich dachte, Moment, was hat Uropa gemacht so in seiner Freizeit? Und dann habe ich mit meiner Oma darüber gesprochen und viele haben behauptet, sie wussten nichts davon. Kann gut sein, weil ich wusste bis dato auch nichts davon und war schon erwachsen. Und dann habe ich das einfach mal, ich würde mal sagen, über die Generationen aufgearbeitet. Gern geschehen an der Stelle.
Ja, würde ich aber auch sagen, gern geschehen. Finde ich, da ist es gelungen.
Und sobald man sowas öffentlich macht, kommen natürlich viele Leute, die sagen, danke, dass du darüber sprichst. In meiner Familie ist es ähnlich und schreiben mir dann, was in ihrer Familie so war. Das betrifft uns ja. Also, wer hat denn keine Nazi-Vergangenheit in seiner Familie, der seit mehreren Generationen in Deutschland lebt? Irgendeinen Bezug hat man ja immer dazu.
Hast du noch ein Beispiel, wo das mal...
Ich habe im neuen Programm ein Bunker-Casting. Da ist die Prämisse, die Apokalypse kommt und ich habe einen Bunker mit 5 Plätzen und dann frage ich die Leute, wer von euch wäre denn irgendwie sinnvoll? Wer kann was Gutes? Haben wir vielleicht eine Ärztin oder jemand, der Prothesen bauen kann oder gut kochen, klöppeln, kämpfen, solche Sachen, ne? Mhm. Und das ist immer sehr lustig und Leute erzählen dann was und dann sage ich am Ende noch so ein bisschen eine Einschränkung. Ich würde halt nur Leute in meinen Bunker lassen, die auch als Kind geschlagen wurden. Einfach, das ist so eine kleine psychologische Evaluierung, weil ich weiß, die sind halt resilient und die würden das heute vielleicht nicht mehr machen. Mhm. So. Und da melden sich immer ganz wenige Leute und sagen, dass sie als Kind geschlagen wurden, obwohl beim Kabarett sind die Leute eher so 40, 50 plus und rein statistisch müssten das mehr sein. Ja. Das ist für viele ein Tabuthema und darüber kann man, finde ich, auch sehr gute Witze machen, mit genügend Abstand.
Mhm. Also ja, man kann ja sagen, das ist ein Abstand, wenn jemand über 50 ist und genau. Die Frage ist, wurdest du als Kind geschlagen? Ja, die Frage ist nur, ob die Leute dann dazu... Also,
ist ja keine schöne Erinnerung. Also die Leute, die das erlebt haben, was in dem Alterssegment wahrscheinlich viele sind, haben das vielleicht verdrängt oder nicht drüber nachgedacht. Oder
werten es heute nicht mehr als Schlagen.
Oder das, oder ne? Oder machen diese Rechtfertigung, naja, es war eine andere Zeit, das war halt damals so. Was stimmt, was es aber nicht besser macht, ne?
Und ansonsten war es ein netter Pfarrer.
Genau.
So. Kann einer von euch mal vielleicht die Lektion zusammenfassen, die wir hier heute gelernt haben?
Scheiße passiert und Lachen ist schön.
Ich glaube, es ist genauso ungesund, sich zu zwingen, am Ende immer lachen zu müssen, wie sich zu verbieten, am Ende lachen zu dürfen.
Dem habe ich jetzt tatsächlich nichts hinzuzufügen. Das finde ich, hast du gut gemacht.
Danke. Auch im Namen meiner Eltern.
Also, ich würde in Zukunft auch weiter probieren, zu Dingen eine Leichtigkeit und einen Abstand zu gewinnen. Wenigstens mal versuchen. Wenn es nicht geht, hat man es wenigstens versucht. Ich bedanke mich sehr herzlich für deinen persönlichen Besuch im Studio. Das war toll, dass du hier gewesen bist. Danke, Marcel Mann.
Ich danke euch.
Mein lieber Florian Hacke, Zeit vergeht unterschiedlich schnell. Morgens vergeht sie zum Beispiel schneller als nachmittags. Die schnellste Zeit aber, die mir persönlich bekannt ist, ist die Radiozeit. Es ist tatsächlich schon wieder zu Ende mit uns beiden. Ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist. Wie hat es dir gefallen?
Ich fand es sehr angenehm. Ich danke dir für die schöne
Zeit. Bist du immer noch aufgeregt?
Nee, jetzt geht's.
Und wenn Sie, meine Damen und Herren, an den Rundfunkempfangsgeräten das Gefühl haben, ach, diesen Mann, den würde ich mir aber sehr gerne mal live auf der Bühne ansehen, dann haben Sie dazu Gelegenheit, denn er ist auf Tour. Nähere Informationen, ob er in Ihrer Stadt auch vorbeikommt und wo das sein wird und an welchem Tag, die entnehmen Sie bitte dem Internet. Deine Show heißt...
Happy End.
Happy End.
Ganz genau.
Kommen Sie zuhauf, wenn Sie nach Berlin kommen, da treffen Sie auch Marcel Mann und mich. Wir gehen nämlich zusammen, ne? Nicht wahr? So machen wir das.
Ich freue mich.
Schön, dass du also da gewesen bist. Sie wollen mehr Geschichten hören über Familien, über Freundschaften, über Brüche und Neuanfänge? Dann abonnieren Sie doch vielleicht einfach unseren Podcast. Den gibt es überall da, wo Sie auch sonst Ihre Podcasts pflücken. In unserer anderen Folge, da geht es um Nell. Nell bricht mit 15 Jahren den Kontakt zum Vater ab und dennoch holt die Geschichte Nell irgendwann wieder ein.
In Situationen, wo ich das dann erzählt habe, also sowas gesagt habe wie, dass ich gerade nicht weiß, was er macht, weil wir keinen Kontakt haben, oder auch, dass ich den Kontakt abgebrochen habe, das hat immer wieder dazu geführt, dass ich dann schon so Sachen gehört habe wie, das kannst du doch nicht machen, es ist doch dein Vater, du kannst doch nicht einfach zu deinem Vater den Kontakt abbrechen, das geht doch nicht. Oder Blut ist dicker als Wasser.
Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie Regina Voss. Technik Lukas Wilke. Producerin Bettina Conradi. Moderiert habe ich, Caro Corneli.